Und die haben dann teilweise auch die Indizes so runtergezogen, dass sogar eine ganze Wirtschaft dann wirklich so ein bisschen in Schwanken gekommen ist. Und dann haben sie dann im Prinzip die Quittung. Wir ziehen ja bei unseren Anlageentscheidungen Faktoren ein. Und diese Faktoren berechnen wir auf täglicher Basis und fügen die zusammen zu einer Attraktivitätskennziffer, die wir für jede einzelne Aktie in unserem Anlageuniversum berechnen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir uns mal ein bisschen dem Thema aktiv versus passiv widmen. Und dazu haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Sie ist zum ersten Mal bei der Mission Money. Ich freue mich sehr. Sie ist Senior Portfolio Managerin bei Invesco Quantitative Strategy und unter anderem mitverantwortlich, wir hatten den neulich auf dem Kanal, dem Global Equity Multifactor ETF. Ich sage herzlich willkommen, Manuela von Dittfort.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, wir haben ja hier sehr oft sehr viele Kapitalmarkt- und Anlagestrategen auch im Gespräch. Und gerade so letztes Jahr gegen Jahresende, als diese Rallye schon so ins Laufen kam und auch jetzt so zum Jahresanfang, hört man immer wieder, das ist jetzt so langsam aber sicher ein Marktumfeld, in dem man eher mit Stockpicking unterwegs ist, eher aktiv managen sollte, auch als Privatanleger, weil es natürlich tendenziell Vorteile bringen könnte gegenüber dem klassischen passiven, ich habe mein globales ETF-Portfolio. Würden Sie das so unterschreiben?
Das kann ich so unterschreiben. Also wir haben natürlich sehr viele passive Anlagen am Markt, auch gerade in Form von ETFs, die natürlich für Privatinvestoren besonders geeignet sind, weil man einen Markt replizieren kann innerhalb eines ETF-Konstruktes und man kann am Gesamtmarkt partizipieren, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen MSCI-Weltindex denke. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch jetzt gesehen, dass es jetzt mitunter zu hohen Konzentrationsrisiken gekommen ist. Ich spreche gerade von diesen Magnificent Seven oder den glorreichen Sieben. Ja. Das sind ja auch dann Tech-Unternehmen, die natürlich auf dieser Welle der künstlichen Intelligenz wahnwitzig an Wertzuwachs erfahren haben. Und das sind im Prinzip sieben Titel, jetzt gerade wenn ich das Beispiel MSCI Welt nehme, da einen sehr, sehr hohen Anteil haben, auch am Index. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, der MSCI Welt Index besteht aus ca. 1500 Titeln und diese sieben Titel machen allein ca. 20% von diesem Index aus. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und die restlichen, die machen den Rest aus und da muss man sich überlegen, kann das nicht sogar zu einem extremen Klumpenrisiko führen, weil die auch noch zumeist natürlich in der gleichen Branche sich tummeln. Und da würde ich sagen, ist ein aktiver Ansatz umso wichtiger, um eben dieses Klumpenrisiken oder das Klumpenrisiko an sich gerade in solchem Index zu vermeiden.
Aber das ist ja eigentlich genau das, was man ja mit eben einem globalen Portfolio oder auch einem MSCI World oder All Country, wie auch immer, genau das will man ja eigentlich ausschließen. Ne? Weil ich will ja eigentlich die Partizipation einer gesamten Welt haben, idealerweise, und eben nicht nur an einer Handvoll Aktien.
Das ist genau richtig. Und das ist, wie gesagt, die Gefahr, die ich momentan sehe. Und es gab auch in der Vergangenheit einige Beispiele, da waren auch meistens Tech-Unternehmen wirklich schwer Indexgewichte und die haben dann teilweise auch die Indizes so runtergezogen, dass sogar ein ganzer Index oder eine ganze Wirtschaft dann wirklich so ein bisschen in Schwanken gekommen ist. Ich denke da zum Beispiel an eine Nortel, die dann auch im kanadischen Index vertreten war, die hat ja wirklich wahnwitzig an Wert verloren. Ja. Ich glaube bis zu 90% hat den gesamten Index mit runtergezogen und wenn sie dann passiv angelegt waren, haben sie diese ganze dramatische Verwerfung in diesem Markt mitgemacht und haben wahnsinnig viel Geld verloren. Und deswegen ist aktives Management in meinen Augen wahnsinnig wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den Tech-Sektor zu vermeiden, aber irgendwie so geschickt auszubalancieren, dass man auch noch andere Werte mit in Betracht zieht, um auch einfach das Risiko besser zu diversifizieren innerhalb eines Portfolios oder einer Strategie, die man dann sich kaufen möchte.
Ja, man hat das ja letztes Jahr sehr oft mitbekommen, auch wenn ich bei uns in die Kommentare schaue, dann sagen die Leute, Mensch, was habt ihr denn einfach? Ich kaufe doch meine im Prinzip 6 oder 7 von den Werten, weil ne, der Sky is the limit und ich weiß gar nicht, was ihr euch immer anstellt und immer so über diese Marktenge redet. Ist doch alles in Butter. Aber man sieht ja eigentlich genau dieses Jahr schon, wo wir eben eigentlich nicht mehr eine Mac-7-Bewegung haben, sondern wir reden ja schon von den Fab Four und selbst da ist schon schwierig. Also ein Teil ist natürlich schon aus diesem Hype nach unten weg ausgebrochen. Da ist es dann doch eben besser, man hat die eben nicht mehr alle im Depot, ne?
Absolut richtig. Und es ist zu befürchten, dadurch, dass ja auch alle einer Branche angehören, dass da eventuell dann mal eine Unternehmenswarnung reinkommt. Ich meine, diese Unternehmen, ich spreche zum Beispiel von Nvidia, Meta und die ganzen anderen Titel, die da jetzt mit inbegriffen sind. Ich meine, die laufen natürlich jetzt hervorragend, sind aber schon aus KGV-Sicht, also Kurs-Gewinn-Verhältnis-Sicht, ein bisschen teurer als die restlichen Aktien, zum Beispiel in einem MSCI-Weltindex. Und wenn da irgendwie eine schlechte Nachricht kommt, das muss auch gar nicht mal besonders schlecht sein, oder es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen reportet, dass es ähnlich gute Aussichten sieht wie letztes Jahr. Das reicht ja auch schon, um da wirklich den Kurs ins Schwanken zu bringen, weil dann die Anleger auch enttäuscht werden. Und dann haben sie dann im Prinzip die Quittung mit wirklich fallenden Kursen in diesem Bereich. Und da partizipieren sie natürlich auch, insbesondere wenn sie passiv veranlagt sind und nicht irgendwie eine aktive Komponente innerhalb ihrer Strategie verfolgen.
Und das kann man ja anschauen. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir den als Geldidee, den Global Equity Multifactor ETF, den Sie ja mitverantworten. Und der hat natürlich vor allem eigentlich in dieser Rallye seit Oktober, das kann man ja auch mal lobend erwähnen, doch den MSCI World durch ziemlich deutlich outperformed. Und natürlich mitunter deswegen, weil nicht alle Mag 7 massiv oben hochgewichtet sind. Auch da finden sich natürlich eine Nvidia wieder, aber eben es ist deutlich differenzierter.
Ja, das ist richtig. Also wir ziehen ja bei unseren Anlageentscheidungen Faktoren ein. Ja. Faktoren oder Faktorprämien sind statistisch identifizierbare Treiber von Rendite und Risiko und erklären einen Großteil der Wertentwicklung von Aktien oder von einem gesamten Portfolio. Und das ist für uns ganz wichtig. Das sind also drei Faktoren, die wir hier heranziehen. Die haben wir proprietär bei uns entwickelt. Und die weisen attraktive Charaktereigenschaften von Aktien aus. Ja. Das ist einmal Momentum, das ist Bewertung und dann auch noch Qualität. Mhm. Und diese Faktoren berechnen wir auf täglicher Basis und fügen die zusammen zu einer Attraktivitätskennziffer, die wir für jede einzelne Aktie in unserem Anlageuniversum berechnen. Mhm. Und auf dieser Basis beruhen dann unsere Einzeltitelentscheidungen. Und da ist es eben so, dass wir erkennen, dass zum Beispiel eine Nvidia schon relativ teuer ist, was jetzt zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis anbelangt, und dass auch noch andere interessante Titel aus dem Tech-Sektor zu finden sind, die noch günstig bewertet sind. Und das sind dann solche Unternehmen, die wir dann auch gerne dann innerhalb einer Strategie gewichten, innerhalb des Portfolios, weil wir da noch Potenzial sehen. Man muss sich das so vorstellen, wenn eine Aktie günstig bewertet ist, hat sie ja noch nicht ihren fairen Wert eigentlich erreicht. Und da sehe ich dann noch Potenzial als Portfolio-Managerin. Und wenn eine Aktie überteuert ist, tendiere ich eher dazu, die etwas zurückzuallokieren. Sie muss jetzt nicht komplett aus einem Portfolio verschwinden, aber sie muss auch kein Schwergewicht bilden, aufgrund auch der Gefahr, dass dann was passieren könnte mit dem Kursverlauf so einer Aktie.
Fangen wir mal so rum an. Wollen wir uns mal kurz die drei wichtigen Faktoren vielleicht einzeln mal durchgehen, dass man da mal so ein bisschen ein Verständnis dafür bekommt. Fangen wir am einfachsten natürlich an mal mit dem Thema Momentum. Das war die letzten anderthalb Jahre natürlich ein sehr großes Thema. Also was fließt bei Momentum für euch rein in diesen Faktor?
Also bei diesem Faktor Momentum betrachten wir, wie sich eine Aktie relativ zu einer Vergleichsgruppe oder einem Index entwickelt hat. Und wir beobachten da Preistrends. Und zwar historisch über 12 Monate zurückliegend. Wie hat sich eine Aktie entwickelt? Hat sie sich besser entwickelt zum Beispiel als ein Index oder schlechter entwickelt? Und wenn ein Trend sich wirklich angedauert hat und wirklich auch positiv in der Vergangenheit war, gehen wir eigentlich davon aus, dass es zukünftig auch ganz gut aussehen könnte. Und insofern sind das solche Titel, die wir auch gerne dann betrachten und ins Portfolio aufnehmen.
Ja, älteste Erkenntnis, Trends laufen immer länger, als man denkt.
Ne? Genau so ist es, ja. Das ist richtig.
Und und dann haben wir natürlich das Thema Qualität.
Mhm. Bei den Qualitätsaktien ist es sehr wichtig, da betrachten wir die Bilanzqualität von einzelnen Unternehmen. Ist es eine solide Bilanzstruktur? Wir schauen aber auch nach der Eigenkapitalquote. Wir schauen nach der Verschuldung eines Unternehmens und der Fremdfinanzierungsquote. Und wenn das alles sehr positiv aussieht, ist das ein Unternehmen mit einer hohen Qualität, was jetzt die gesamte Bilanzstruktur anbelangt. Und das sind natürlich dann auch solche Titel, die wir auch sehr gerne dann im Portfolio aufnehmen. Und das sind Titel, die auch immer wirklich sehr, sehr gut laufen, wenn der Markt auch gerade im positiven Wachstum sich befindet oder wenn sogar schon ein bisschen sich das Wachstum verlangsamt. Dann haben Qualitätsaktien ganz klar die Nase vorn.
Genau, und dann ist natürlich Value, ist logischerweise je günstiger, desto besser.
Das ist richtig, genau. Und bei Value oder Bewertung fließen auch ganz klassische fundamentale Daten mit ein, wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber auch Cashflow-Rendite, oder Dividendenrendite, das sind auch Dinge, die man wirklich auch in jeder Zeitung nachlesen kann. Die ziehen wir da auch in Betracht. Und da ist es wirklich wichtig, wie Sie sagen, je günstiger eine Aktie ist, desto besser ist sie eigentlich aus unserer Sicht und verdient dann auch, in ein Portfolio allokiert zu sein.
Und jetzt kommt natürlich das Problem bei der ganzen Geschichte. Was wird wie stark denn und vor allem wann bewertet? Denn auch so ein, ich nehme mal jetzt mal als Momentum, ist eine ganz praktische Sache, nehmen wir jetzt als Beispiel Tesla, als naheliegendes, sehr bekanntes Beispiel. Irgendwann war halt vorbei mit Momentum und es kommt immer recht ruckartig. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man weiß, wann Momentum nicht mehr das Beste ist.
Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass wir einen Multifaktor-Ansatz verfolgen. Ja. Das bedeutet, dass wir nicht nur einen Faktor spielen oder eine Faktorstrategie umsetzen, sondern diese drei Faktoren kombinieren. Mhm. Die sind jetzt nicht statisch in Stein gemeißelt. Die sind zwar aktuell jetzt ungefähr gleichgewichtet, aber wir haben in der Vergangenheit den Faktor Momentum etwas höher gewichtet, weil der wirklich auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich war. Und mit Hilfe dieser Kombination von Faktoren können wir verschiedene Marktzyklen eigentlich abdecken. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte, dass Value nicht gut funktioniert, habe ich die Möglichkeit, über die anderen beiden Faktoren dann doch noch irgendwie einen Mehrwert zu erzielen, weil sich dann so ein bisschen die Schwächen eines nicht so gut laufenden Faktors dann relativieren. Ja. Und das ist das Charmante eigentlich an einem Multifaktor-Ansatz, dass man den wirklich in jedem Marktzyklus gut anwenden kann, weil irgendein Faktor funktioniert immer und im besten Fall alle drei, wie wir es eigentlich aktuell jetzt auch sehen.
Wobei man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel ein Bewertungsthema im Moment nicht so viel oder zumindest die, wenn man mal die letzten knapp anderthalb Jahre nimmt, nicht so einen hohen Stellenwert hatte. Denn es gibt sehr viele sehr günstige Werte und keinen interessiert.
Ja, das ist richtig. Also gerade der Faktor Bewertung hat in den letzten 2-3 Jahren wirklich sehr viel Schwächen aufgewiesen, weil Investoren dazu geneigt haben, eigentlich völlig überbewertete Aktien zu nehmen. Ja. Und da komme ich wieder so ein bisschen in diesen Tech-Bereich. Ja. Das sind ja immer dann solche richtigen Bringer-Aktien, die natürlich von Investoren dann auch gewünscht werden. Und natürlich ist es fantastisch, wenn ich so eine Nvidia sehe, die permanent wieder gute Zahlen bringt und nach oben schießt. Das ist natürlich ein Traum, wenn man dann in so eine Aktie investiert ist. Ja. Aber wie gesagt, das kann sich auch sehr schnell drehen und da möchte ich nicht nur in diesen Wert investiert sein. Aber es ist so, dass wir beobachtet haben, dass eigentlich in der Vergangenheit auch dieser Bewertungsfaktor wieder ein bisschen sich beschleunigt hat und besser geworden ist. Und wir messen auf regelmäßiger Basis unsere Faktoren, wie die sich entwickeln, weil das für uns ja wichtig ist, um auch einmal die zugrunde liegenden Indikatoren zu überprüfen. Passen die noch zum aktuellen Marktumfeld? Zum anderen, ja, sind unsere Faktoren überhaupt erfolgreich? Bringen die einen Mehrwert? Und da konnten wir beobachten, dass der Faktor Bewertung sich doch dramatisch verbessert hat im Vergleich zu vorher und jetzt wieder ganz gut läuft. Aber es gibt noch sehr viel Aufholpotenzial dort.
Ich wollte sagen, würde so ein bisschen für die zweite Reihe sprechen, wenn wir mal so auf die nächsten Monate schauen.
Absolut. Also ich würde sagen, gerade in turbulenteren Märkten, wo dann eventuell ein bisschen Verwerfungen sind oder gerade auch in Aufschwungphasen, ist es so, dass dann Substanzwerte oder Value-Aktien nicht bevorzugt werden. Das sind eher dann kleinere Unternehmen, die irgendwie klein- oder mittelkapitalisiert sind, die günstig bewertet sind und die dann im Prinzip von solchen Phasen dann eher profitieren und auch eher nachgefragt sind.
Was ja durchaus überraschend ist, denn normalerweise ist ja quasi, je unruhiger es wird, desto mehr geht man eigentlich, sollte man meinen, erstmal in vermeintlich sichere Häfen, ne?
Ja, aber da würde ich auch wieder dann die Qualitätsaktien bevorzugen, weil die eben über eine solide Bilanzstruktur verfügen, dann wirklich kaum verschuldet sind, die Fremdfinanzierung ist relativ gering und das sind solide Titel, die eigentlich dann eine turbulente Zeit gut überstehen können. Und Qualitätsaktien können Sie eigentlich in jedem Umfeld dann halten. Das ist wirklich sehr angenehm. Und die anderen Faktor-Geschichten wie Bewertung, das ist wichtig, dass man die irgendwie dann immer ein bisschen timet. Aber Faktor-Timing ist sehr schwierig. Und deswegen sagen wir, lieber alle drei Faktoren in einem gesunden Mischungsverhältnis dann zu nutzen, um da wirklich das Beste aus den Aktien herauszukitzeln und wirklich die Aktie mit den besten Charaktereigenschaften im Portfolio zu haben.
Aber, und das kommt nochmal, da komme ich auf die Frage zurück, wo oder wann kommt immer der Punkt, wo ihr merkt, okay, ihr müsst einen der Faktoren ein bisschen höher gewichten oder untergewichten, so wie Sie sagen, letztes Jahr im Momentum ein bisschen höher gewichtet im Vergleich zu Bewertungsthemen und auch Qualitätsthemen. Und dann kommt mit natürlich auch wieder eine Marktphase, wo das eher anders ist, also wo Momentum einfach ein bisschen durch ist und vielleicht natürlich eben, wie Sie sagen, Qualität oder so. Also das Spannende ist ja die Fragestellung, wann wird nachjustiert? Also woran macht ihr das fest?
Also es ist so, dass wir jetzt nicht das an bestimmten ganz speziellen Marktereignissen festmachen, weil das wäre fatal. Wenn ich jetzt auf einmal an der Börse irgendwie eine kurzfristige Verwerfung sehe, ist es nicht schlau, das Modell zu ändern oder die Faktoren irgendwie herumzuschrauben und da was zu ändern, weil die natürlich eine langfristige Aussagekraft haben. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass diese ganzen Faktoren, die wir hier modellieren, einer permanenten Durchschau eigentlich unterworfen sind. Wir überprüfen permanent, sind die unterliegenden Indikatoren von den Faktoren noch sinnhaft? Passen sie zum Marktumfeld? Hat sich irgendwie ein Faktor so dramatisch verschlechtert, was durchaus auch mal sein kann, dass man da irgendwie die Gewichtung des Faktors etwas reduzieren sollte oder auch die unterliegenden Indikatoren ändert. Von der Gewichtung her reicht manchmal auch schon aus. Ja. Das beobachten wir permanent. Das ist nicht in Stein gemeißelt und nicht statisch. Aber ich kann das jetzt nicht an kurzfristigen Börsen- oder Marktereignissen festmachen, weil das unterliegt einer permanenten Überprüfung und wird dann gegebenenfalls dann auch angepasst.
Und dann bekommt es natürlich auch so eine Form von Gambling, ne? Wenn man in der Kurzfristigkeit sagt, oh, jetzt müssen wir hektisch hinter dem Markt her die Gewichte verschieben.
Das funktioniert nicht. Also da hinkt man hinterher und das ist keine schlaue Idee. Das hat sich in der Vergangenheit nie bewährt und das hat man schon oft bei anderen Beispielen gesehen.
Wie wichtig ist bei Multifaktor makroökonomische Themen und Umfelder? Wie genau schaut ihr euch das an? Denn ich müsste ja auch doch auch wissen, in welcher Phase eines Zykluses befinde ich mich, so es noch Zyklen gibt, ehrlicherweise.
Ja, also das fließt da auch mit ein. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch gewisse Frühindikatoren uns betrachten, die natürlich auch ein bisschen diesen makroökonomischen Aspekt berücksichtigen. Wir schauen natürlich dann auch auf die Verfassung der Unternehmen selber, weil die reagieren natürlich dann auf Marktverwerfung. Das geschieht auch relativ schnell. Wir arbeiten auch mit Gewinnrevisionen, Gewinndynamik, dann die Preisdynamik, das sind alles Dinge, wo Sie kurzfristig erkennen können, ach, was passiert jetzt eigentlich am Markt und wie können wir jetzt reagieren? Also das ist auch da integriert in diesen Faktoren zu einem Stück weit und insofern können wir da auch entsprechend dann mit den Faktoren dann auch rechnen.
Genau, aber das ist ja dann eher von der Unternehmensseite kommend, dass man sieht, okay, wir sehen vielleicht, die Unternehmen haben jetzt ein bisschen, bekommen so langsam Schwierigkeiten, was wir ja seit Monaten immer wieder diskutieren, wann kommt denn jetzt so ein bisschen der Abschwung in den USA? Nee, er kommt da doch nicht.
Genau, aber das reflektiert sich automatisch dann auch in den Unternehmen. Und das können wir dann über die Faktoren dann auch erkennen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur makroökonomische Aspekte in einen Faktor implementiere, sondern es sind verschiedene Aspekte, die das dann auch abgreifen können.
Ich habe von Ihnen gelesen, ihr seid eifrige Datensammler und schließt die Bauchentscheidungen aus.
Das ist korrekt, ja.
Das müssen wir natürlich mal ein bisschen genauer beleuchten. Also ihr habt ihr macht alles an Daten fest, wenn ich quasi den zweiten Teil des Zitates nehme.
Ja, das stimmt.
Und es ist keine Gefühlslage mit drin.
Das ist richtig. Also wir sind sehr systematisch bei unseren Anlageentscheidungen und berufen uns, wie gesagt, auf den Ergebnissen dieser drei Faktoren, die wir auf täglicher Basis berechnen. Und für uns kommen Bauchentscheidungen überhaupt nicht in Frage. Und es bringt mir als Portfoliomanagerin nichts, ein Unternehmen zu besuchen, dann auf den CEO zu hören, der natürlich in dramatischer Freundlichkeit und Positivität dann über sein Unternehmen berichtet und die Bilanzen in den höchsten Tönen lobt. Für mich sind wirklich die Fakten entscheidend. Ja. Und die können wir, wie gesagt, dann mit unseren Daten, die wir da sammeln, irgendwie kombinieren und dann auch beurteilen. Und das ist sehr modellgetrieben und sehr systematisch umgesetzt. Und es kommt keine Bauchentscheidung in Frage. Also wenn ich jetzt privat zum Beispiel Apple ganz toll finde, was ich persönlich auch tue, weil ich mag Apple sehr, von den Produkten her, aber das lässt mich natürlich nicht dazu verleiten, dann eine Apple dann hochzugewichten, nur weil ich die Aktie mag. Ja. Das muss ich wirklich an Fakten festmachen. Ja. Und das geschieht eben mit unseren Daten, die wir sammeln. Und das machen wir eben schon seit Jahren. Wir haben ein riesiges Research-Team, was diese Daten dann auch beurteilt, dann auch berechnet für die entsprechenden Faktoren. Und das ist für mich die Basis der Entscheidungen und keine Bauchentscheidung, nur weil ich mich jetzt gerade mal unwohl oder wohl mit einer bestimmten Aktie fühle.
Ja, und man lässt sich dann doch vielleicht auch ein bisschen vom täglichen Lärm, sagen wir mal, in seiner Entscheidung beeinflussen. Ne?
Das ist richtig. Also ich folge dann auch nicht automatisch einem Herdentrieb. Ja. Ich meine, es ergibt sich automatisch aus den Ergebnissen der Faktoren, ob eine Aktie attraktiv ist und sich positiv entwickelt. Aber jetzt einer Herde zu folgen, die jetzt gerade irgendwie eine Aktie hypt, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Mhm. Und wir als Portfoliomanager haben auch nicht überhaupt die Freiheit, jetzt eine Entscheidung von unseren systematischen Modellen dann zu überschreiben. Also das ist wirklich Fakt, was die Daten uns da sagen. Natürlich überprüfen wir das als Menschen auch. Das ist nicht so, dass ich blind nur der Maschine vertraue. Aber sie helfen uns natürlich bei der Auswertung. Und trotzdem kontrollieren wir das, aber das sind im Prinzip dann die Entscheidungsgrundlagen für uns, dann Portfolios zusammenzustellen.
Und wollen wir mal so ein bisschen in die Aktualität reingehen. Hattet ihr jetzt in letzter Zeit größere Veränderungen? Gerade jetzt in der jüngeren Vergangenheit innerhalb eures Portfolios, wo man sagt, da ändern sich so ein bisschen die Verhältnisse am Markt?
Gar nicht mal so viel. Es ist tatsächlich so, dass wir in unseren Produkten und da auch zum Beispiel in dem ETF, über das wir jetzt sprechen, monatlich das Portfolio umschichten. Ja. Natürlich gemäß eines Rendite-Risikoprofils, was wir vorgegeben haben, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass dann irgendwelche Bandbreiten oder Klumpenrisiken gesprengt werden oder eingegangen werden. Mhm. Und es ist so, dass wir damit 7-10% Turnover, also Umschichtungsaktivität pro Monat auskommen. Ja. Und insofern dann auch das Portfolio wieder perfekt, was das Risiko-Rendite-Profil anbelangt, einjustieren können. Das reicht völlig aus. Und da sehen Sie natürlich keine dramatischen Verwerfungen. Ja. Anders ist es natürlich, wenn jetzt ein Unternehmen plötzlich eine Unternehmenswarnung rausgibt oder ein Profit Warning, dann schauen wir natürlich genau nach. Aber es verleitet uns jetzt nicht, irgendwie das Unternehmen komplett auszuschließen, sondern wir warten ab. Weil wir würden dann den Optimierungsprozess nochmal neu starten, um zu beurteilen, wie ist jetzt die Situation mit dieser Aktie, der wir zum Beispiel heute dann ein Profit Warning bekommen haben, und justieren nochmal neu nach. Aber es ist nicht so, dass wir komplett umschichten, nur weil wir auf einmal jetzt ein Thema irgendwie nicht mehr ganz so positiv empfinden. Also da sind wir wirklich auch sehr systematisch und regelgetrieben und vermeiden eben dann diese Überaktionen in solchen Fällen.
Und trotzdem kommt ja daraus zustande, was wir ja eigentlich am Markt auch sehen, nämlich wenn wir jetzt mal bei den Magnificent Seven bleiben, dass ihr natürlich auch eine Nvidia oder auch eine Microsoft, glaube ich, relativ hochgewichtet haben mit die größten Positionen. Mhm. Einen nicht unerheblichen Teil der Mag Seven, die eben auch nicht mehr so toll sind, stark untergewichtet oder gar nicht mehr investiert seid, ne?
Das ist richtig. Ja. Also es hat zweierlei Gründe, warum das so ist. Also wir haben natürlich festgestellt, auch anhand unseres Bewertungsfaktors, dass natürlich einige Titel aus diesen Mag 7 wirklich überbewertet sind und einfach jetzt im Vergleich etwas teurer geworden sind. Dann haben wir allerdings auf der anderen Seite natürlich auch noch die anderen Faktoren und beurteilen dann zum Beispiel eine Nvidia und Microsoft noch als positiv. Ja. Deswegen sind sie es auch wert, in ein Portfolio aufgenommen zu werden. Was jetzt in diesem angesprochenen ETF noch der Fall ist, dass wir da nachhaltige Kriterien einsetzen, die auch dazu führen können, dass wir dann den einen oder anderen aus diesen Mag 7 dann ausschließen. Das ist zum Beispiel bei Tesla der Fall. Und das ist zum Beispiel auch bei Amazon der Fall, weil wir hier Schwächen gerade im Governance-Bereich festgestellt haben und das aus unserer nachhaltiger Sicht einfach nicht passt. Das kann auch passieren, dass dann solche Titel ausgeschlossen werden. Jetzt
das heißt, die ESG-Kriterien helfen eigentlich ein bisschen auf der Qualitätsseite die Spreu vom Weizen zu trennen.
Das ist genau richtig, ESG spielt ja so ein bisschen auch in das Thema Qualität mit ein. Ja. Auch das kann dazu führen, dass dann Aktien nicht allokiert werden.
Kehrseite ist aber natürlich jetzt bei so einer Tesla, es gab ja Phasen, da war die recht interessant.
Das stimmt, absolut, ja. Aber es gibt auch andere Aktien, die wirklich sehr interessant sind. Und wir mögen das, dass wir da eben breit gestreuter sind. Und wir haben auch jetzt kein konzentriertes Portfolio mit nur 50 Titeln. Also in diesem ETF zum Beispiel haben wir ca. 200 Titel. Ja. Und wir möchten das Risiko einfach auch streuen. Und mit Hilfe unserer Faktoren erkennen wir auch kleinere und mittelgroße in dem Anlageuniversum, die es wert sind, im Prinzip gewichtet zu werden. Und es gibt immer wieder Phasen, das sehen wir auch, wo diese Werte dann auf jeden Fall Potenziale haben, auch zu wachsen und dann durchaus dann auch den Großen dann Konkurrenz machen können, was den Kursverlauf anbelangt.
Ich komme trotzdem nochmal auf die ESG-Kriterien zurück. Hattet ihr quasi so Unternehmen wie Tesla oder auch Amazon seit Jahren ausgeschlossen, ganz grundsätzlich, weil erstmal die erste Basis ESG ist und dann kommen die Faktoren? Oder hat sich das im Zeitverlauf verändert?
Also es ist so, dass wenn wir jetzt ein nachhaltiges Produkt betrachten, dass wir zunächst einmal schauen, welche Aktien sind nachhaltig und welche sind nicht akzeptabel. Und die nicht akzeptablen schließen wir dann aus. Und da kam eben, wie gesagt, Tesla öfter mal leider auf die Liste, die ausgeschlossen wurde, weil wir eben da ESG-Schwächen gesehen haben. Bei Amazon ist es mal so, mal so. Die ist mal drin, dann ist sie mal draußen. Ja. Und auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Auch das überprüfen wir auf monatlicher Basis. Passt die Nachhaltigkeit noch? Sind die Unternehmen noch nachhaltig? Wenn nicht, werden sie aussortiert. Wenn sie dann wieder nachhaltig geworden sind, werden sie natürlich auch wieder inkludiert. Das kann durchaus auch sein. Und dann auf dieses gescreente Universum, da wenden wir dann die Faktoren an und schauen, was ist attraktiv, welche Charaktereigenschaften haben Aktien, wie allokieren wir das dann im Portfolio. Also es ist dann so zweierlei. Einmal ist es bisschen ESG-getrieben,
ja.
Und aber dann natürlich bei der endgültigen Entscheidung definitiv faktorgetrieben.
Und ich meine, bei ESG ist natürlich immer die Diskussion, um welche Kriterien legt man an? Habt ihr einen eigenen Katalog dafür oder nutzt ihr irgendwelche anderen Maßstäbe?
Also
das
ist
macht
es
ja
so,
jeder so ein bisschen, wie
er
es mag.
Also es gibt verschiedene Ansätze. Also ja. Wir haben bei diesem ETF, über das wir jetzt gerade sprechen, eine Artikel 8 Konformität. Das heißt, dass wir da wirklich sehr grün auch anlegen. Und da gibt es dann einen Mindeststandard an nachhaltigen Kriterien, die dann auch umgesetzt werden müssen. Und wir verfolgen in diesem ETF auch noch die Kriterien des österreichischen Umweltzeichens und sind auch noch von einer externen ESG-Rating-Agentur dann gelabelt und da muss man gewisse Standards einhalten. Die tun wir auch, aber das tut uns nicht weh, weil wir festgestellt haben...
Offensichtlich nicht, Performance gibt euch ja recht.
Ja, genau, genau, das ist richtig. Und gerade aufgrund dieser Factor-Investing-Sache ist es so, dass wir ausgeschlossene Titel beliebig durch andere Titel ersetzen können, die ähnlich attraktive Faktoreigenschaften haben. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht sagen muss, oh Gott, ich habe jetzt die ganze Tabakbranche ausgeschlossen, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja keine Alternative. Doch, es gibt Alternativen, die müssen aber nicht aus der Tabakindustrie kommen, das kann auch aus der Gesundheit kommen, wo ich dann Aktientitel identifizieren kann, die ähnlich attraktive Faktoreigenschaften haben und die allokiere ich dann stattdessen ins Portfolio und habe immer noch eine gute, breite Diversifikation.
Ja, es war eh noch nie ein wahnsinnig erfolgreiches Modell, wenn man zu sehr auf beispielsweise eine Branchenallokation geht.
Das ist korrekt,
das ist, also das ist auch so finanzmathematisch eigentlich recht gut belegt. Ne?
Ja, das ist richtig. Also das zahlt sich nicht aus. Also diese Klumpenrisiken, sei es in der Branche oder auch nur von ganz bestimmten Titeln, das zahlt sich überhaupt nicht aus langfristig. Kurzfristig, klar, haben wir jetzt gesehen, kann es super Kursverlauf geben, aber langfristig ist es schon relativ spekulativ.
Mhm. Aber gilt das zum Beispiel jetzt generell für die gesamte Autobranche oder ist das jetzt nur, in dem Fall war, glaube ich, Tesla war eher governance-seitiges Thema, kann sich jetzt jeder grob ausrechnen, warum das der Fall ist.
Ja.
Aber der Rest der Autoindustrie wäre jetzt beispielsweise Teil des Universums.
Ja, absolut. Ja. Also es ist nicht so, dass wir Branchen kategorisch komplett ausschließen. Es gibt natürlich...
Also sowas wie Rüstung oder so.
Ja, Rüstung und Waffen ist natürlich schon ausgeschlossen, weil das natürlich aus unserer Sicht schon eine sehr kontroverse Aktivität ist und auch nicht gewünscht wird seitens der ESG-Interessenten. Aber man muss natürlich nicht logischerweise jeden Automobilhersteller ausschließen, weil es da natürlich auch gute Beispiele gibt für Automobilhersteller, die sich auch nachhaltig wirklich jetzt positiv ausrichten. Ja. Die dann auch CO2-Reduktionen in Angriff nehmen und andere Dinge. Also da, das ist ja diese Transition, die wir dann auch immer dann am Markt hören. Mhm. Also die sind, ist natürlich auch gegeben und dass etliche Firmen aus eher vermeintlich fragwürdigen Branchen, so Chemie, Automobil, die natürlich in Frage kommen, absolut.
Mhm. Ja. Es, ich, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht sämtliche Unternehmen der Welt durch, aber wie geht ihr zum Beispiel mit so einem Unternehmen wie Nestle um? Das ist ja so ein klassischer... Da scheiden sich die Geister dran. Mhm. Die einen sagen, ist mir alles völlig egal und die anderen sagen, geht gar nicht.
Ja, gut, das ist auch natürlich auch ein Paradebeispiel. Das ist auch ein Unternehmen, was wir im Portfolio ausgeschlossen haben aufgrund der Nachhaltigkeit.
Mhm.
Aber da scheiden sich natürlich die Geister.
Ja, genau.
Und das ist natürlich auch jedem Investor überlassen, möchte er eher so ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken oder ist ihm wichtig, einfach dann auch eine breite Streuung innerhalb des Portfolios zu haben. Man kann aber auch beide Welten wunderbar kombinieren, wie wir sehen in diesem ETF. Es kommt immer darauf an, wie streng man eigentlich ESG auslegt.
Ja,
es gibt bestimmt Investoren, die sagen, nee, ich möchte Nestle drin haben. Da muss man halt mal schauen, welche ESG-Richtlinien eigentlich in welchen Produkt umgesetzt werden.
Ja.
Es gibt Investoren, die wollen das überhaupt nicht haben. Auch fein. Natürlich gibt es auch da Produkte. Und die können natürlich dann auch eine Replikation eines Index dann in Betracht ziehen.
Mhm. Wollen wir mal so ein bisschen Ausblick wagen? Wir haben ja doch eine ganz eigene Gemengelage an den Märkten. Man merkt so langsam, aber sicher ist mal, sind wir ja einfach ein Stück weit heiß gelaufen, hatten mal so einen kleinen Dip jetzt die letzten Tage, jetzt auch mal wieder eine kleine Beruhigung. Seht ihr jetzt in eurer Datenlage auch so ein bisschen, hier und da stoßen wir doch so langsam, aber sicher an Grenzen?
Also es ist so, dass wir, das wenden wir auch gerade in gemischten Portfolien an, auch taktische Modelle haben, die wir selber entwickelt haben. Und diese taktischen Modelle geben dann Aufschluss darüber, ob eine Anlageklasse attraktiv ist oder nicht attraktiv ist.
Ja.
Das machen wir auch fest an makroökonomischen Indikatoren. Das machen wir fest an der Risikoaversion von Anlegern, generell auch das Market-Sentiment. Da spielen also wirklich eine Reihe von Dingen rein, aber auch die aktuelle Zinsentwicklung etc. Und es ist so, dass wir für Aktien moderat positiv sind bis neutral. Und es ist so, dass wir zum Beispiel auch für Anleihen eine Zeit lang relativ positiv waren, aber jetzt auch so ein bisschen eher neutral eingestellt sind. Also wir rechnen immer wieder mit Rückschlägen, auch aufgrund dieser geopolitischen Ereignisse, die wir jetzt sehen.
Ja, ja, klar. Mhm.
Das kann man einfach nicht von der Hand weisen, dass die natürlich die Märkte beeinflussen. Das kann man schwer vorhersehen. Also da kann es immer wieder mal Dämpfer geben. Wir sehen aber insgesamt eigentlich Aktien immer noch als eine Notwendigkeit, weil das wirklich ein guter Renditetreiber ist, ja, innerhalb von gemischten Portfolien. Anleihen haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber wir sind da durchaus eher positiv gestimmt und sehen eigentlich für die Jahressicht da so einstellige Wachstumsraten.
Mhm. Davon gehen wir eigentlich aus. Ja, es ist ja, viele träumen ja davon, dass 60-40 seinen zweiten, dritten Frühling bekommt. Ja. Bislang ist es dieses Jahr noch nicht so richtig hundertprozentig aufgegangen, ne?
Ja, das ist richtig. 60-40 hat durchaus seine Berechtigung. Die haben ja wirklich jahrelang wirklich sehr, sehr gute Zeiten gesehen. Es gibt viele alternative Anlageformen, die wirklich mit der taktischen Ausrichtung ein bisschen spielen. Das haben wir bei uns natürlich auch im Team. Wir haben auch die Möglichkeit, dann die Aktienquote zwischen einem gewissen Bandbreiten laufen zu lassen. Also wir haben Portfolien, da laufen die Aktien von 0-30%. Wir haben aber auch Portfolien, da laufen sie von 0-70% und haben dann eine etwas geringere Anleihenquote. Alles fein. Solange die Taktik halt auch aufgeht und die taktischen Modelle dann auch ein positives Ergebnis liefern. Ja. Aber ich würde jetzt die 60-40-Konstrukte nicht komplett von den Tisch schieben. Die haben auch ihre Berechtigung. Vielleicht erleben sie sogar eine kleine Renaissance. Aber wir haben in Vergangenheit jetzt die Erfahrung gemacht, dass da so ein bisschen ein flexiblerer Ansatz durchaus sinnvoll ist. Mhm. Und man kann dann natürlich dann auch ein bisschen basierend natürlich auf den Signalen und Ergebnissen aus den taktischen Modellen dann auch die Allokation vornehmen. Ja. Und da sind wir auch durchaus vorsichtig. Also wenn wir sehen, dass eine Anlageklasse Aktien zu risikoreich geworden ist und die Volatilitäten angestiegen sind, dann reduzieren wir natürlich. Mhm. Und das machen wir jetzt nicht notwendigerweise dadurch, dass wir das Underlying, also die Aktien selber verkaufen, sondern wir operieren da auch mit Derivaten oder mit Futures-Kontrakten, die wir aber ausschließlich zur Absicherung einsetzen. Also nicht zu spekulativen Zwecken, sondern nur zur Absicherung.
Nee, weil man sieht natürlich, ich meine, wir reden ja quasi seit, naja, ich würde sagen seit Sommer, wenn wir jetzt mal gerade bei den Anleihen kurz bleiben, darüber, wann wird denn wohl der Moment sein, wann man mit den Laufzeiten mal so langsam und der Duration nach hinten geht. Mhm. Und das, ich sag mal, die ersten fingen letztes Jahr im Sommer vermutlich schon an, würde ich jetzt so sagen, Spätsommer spätestens. Und das ist ein Modell, das hat jetzt noch nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Bis auf so eine ganz kurze Phase. Und dann haben wir eben dann doch eben die ganze Zinsentscheiderei weiter nach hinten verschoben und dann sind wir wieder zurück auf Anfang. Ne?
Ja, also das ist auch schwierig zu timen. Wir setzen natürlich auch ein Durationsmanagement in unseren gemischten Anlagen ein, was relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Und da spielen halt auch Faktoren eine Rolle. Da ist ähnlich auch so Volatilität. Carry ist zum Beispiel auch ein Begriff, der natürlich auf der Anleiheseite wichtig ist. Aber da ist es so, dass wir auch Produkte anbieten, die eher von einer kurzen Duration ausgezeichnet sind, aber auch dann die gesamte Durationsbild widerspiegeln. Mhm. Beide Anlageformen haben ihre Berechtigung, aber das bleibt natürlich auch spannend. Und man muss sagen, dass die Zinssenkungen ja ein Stück weit eigentlich schon eingepreist sind in den Märkten und deswegen da auch jetzt nicht mehr so viel im Prinzip dann an Bewegungen zu erwarten ist. Aber gut, es ist schwierig.
Ja,
Timing ist immer schwierig.
Timing ist immer schwierig, das ist das Thema. Deswegen versucht man da mit vielen Daten und eben einer neutraleren Herangehensweise das so ein bisschen auszuschließen. Sie haben es angesprochen, Thema Markttechnik und Sentiment, das fließt schon auch sehr massiv bei euch ein, ne?
Ja, also das Marktsentiment auf jeden Fall. Es ist ganz interessant zu beobachten, wie dann Investoren eigentlich mit welcher Risikoaversion oder Risikoneigung dann auch agieren. Und daran kann man das auch ein bisschen festmachen. Wir betrachten auch Volatilitätsindizes, wo sie dann auch erkennen können, ist jetzt eine Risikoneigung eher gegeben oder fahren die Anleger, Investoren das Risiko zurück. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor innerhalb auch unserer taktischen Modelle, die dann im Prinzip auch dann die Bewertung von.
Auf was achtet ihr beim Sentiment? Ich meine, es gibt sehr viele Sentimentindikatoren, die versuchen, so ein bisschen die Stimmungslagen zu messen. Und manche sind nun besser und manche nicht so gut, ne?
Ja, also es gibt einige Frühindikatoren, die wir hier ranziehen. Es gibt aber auch Volatilitätsindizes, die natürlich wirklich auch eine ganz große Rolle spielen. Und das sind im Prinzip so die Dinge, die wir hier beobachten in diesem Bereich.
Und darüber hinaus, klassische Markttechnik fließt natürlich mit Sicherheit auch ein, ne?
Ja, aber wir sind jetzt nicht so von der Markttechnik überzeugt, dass ich jetzt auf Millimeterpapier natürlich jeden Tag einen Strichlein mache und sehe, oh, da ist jetzt irgendwie Schwung in der Bude. Ja. Also das nicht. Also das wenden wir ein bisschen aus, weil wir das einfach auch zu einfach finden. Da spielen einfach auch zu viele andere Faktoren mit rein, die wichtig sind, hier dann aufgegriffen zu werden.
Das ist dann eher für die größeren Wellenbewegungen.
Ja, genau. Das ist für größere Wellenbewegungen mit Sicherheit dann interessant, aber das ist etwas, was wir dann eher doch nicht so in den Fokus haben.
Und das ist ja, Sentiment ist ja nun auch kein, wie soll ich sagen, kein Indiz dafür, aha, morgen kippt's, ne?
Das ist
ja
immer genau
dieses
richtig.
Alte Thema, worüber man so redet. Ja, man kann, wenn man jetzt einen Great N4-Index hat, ja, man weiß, wenn der eine gewisse Zeit im extremen Gear-Modus ist, dass man mal eine technische Korrektur erwarten kann. Aber das kann auch sein, dass das halt 8 Wochen dauert und der 8 Wochen in dem Modus ist, wie wir es jetzt dieses Jahr schon erlebt hatten. Ne?
Ja, genau. Also das ist keine gute Indikation. Ich meine, das ist interessant zu beobachten, aber es gab auch schon oft Fälle, wo dann im Prinzip dann ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde und das komplett anders gelaufen ist.
Und man, ich finde ja auch, man sieht ja auch sehr schön dieser Rücksetzer, den wir jetzt beispielsweise an den Märkten hatten, um doch 5%, dass die Volatilität kurz gezuckt hat in Richtung 20 und jetzt auch schon wieder zurück ist in diesem extrem flachen Level, das wir...
Das ist richtig, ja. Also man kann schon einige Volatilitätssprünge dann beobachten und das ist ja dann auch im Prinzip so ein bisschen das Gefährliche daran, auch wenn man Trends berechnet, dass man immer so einen Nachlaufeffekt hat. Ja. Und da muss man versuchen, mit taktischen Modellen das einigermaßen gut abzugreifen. Da reichen auch manchmal nicht so ganz normale Value-at-Risk-Berechnungen, sondern da ist es wichtig, dass man auch ein bisschen sophistiziertere Risikomanagement-Stile dann verfolgt und das Risikomanagement entsprechend ausstattet, um dann im Prinzip Marktverwerfung zu erkennen. Es ist völlig in Ordnung, dann auch dann abzusichern, aber man muss auch wieder schnell in den Markt reingehen können.
Ja.
Das haben wir auch und wir arbeiten da auch mit ganz interessanten T-Garch-Modellen. Ich möchte das jetzt gar nicht zu sehr erläutern, weil es wirklich sehr, sehr technisch ist. Ja. Aber es ist so, dass die uns ermöglichen, wirklich in Marktverwerfung relativ schnell zu reagieren und abzusichern, aber im Umkehrschluss auch wieder schnell in den Markt reinzukommen.
Ja.
Und ich sprach es an, wir machen das mit Derivateninstrumenten. Da sind wir auch in der Lage, sehr, sehr schnell zu reagieren. Und das ist eben sehr wichtig, da die Volatilität im Griff zu behalten. Und wir haben das auch gesehen während Covid. Da ist ja wirklich die Volatilität extremst angestiegen. Und nach 4 Wochen war alles in Ordnung
vorbei,
und die Märkte sind auch wieder nach oben gelaufen. Und da ist es natürlich ganz schrecklich, wenn man dann irgendwie einem sturen Trendfolgemodell folgt und dann einfach zu spät im Markt ist und dann diesen Aufschwung komplett verpasst.
Ja.
Und das aufzuholen ist dann sehr, sehr schwierig.
Das stimmt. Das ist ja immer nach unten weg, muss man versuchen, die Dinge im Griff zu haben und dann muss man vor allem eben wieder investiert sein. Ne?
Ja, das ist richtig.
Das ist halt doch einfach die älteste Regel.
Das ist die älteste Regel. Es ist schwierig manchmal.
Es ist manchmal schwierig, aber investiert sein ist halt nun mal die goldene Regel.
Das ist richtig, genau.
Heute von Dietwald. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir
Vielen
auch.
Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr dafür.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Heute mal ein bisschen eine andere Richtung, wie ich finde, aber eben taktisch sehr interessant. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so unterwegs seid, nach wie vor all in alle Mac7-Aktien oder doch eben auch mal ein wenig differenzierter, würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen vielen Dank für den Besuch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.